Bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast, Gazette Nummer 68. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hi Björn, ich grüße dich. Alles gut bei dir?
Ja, soweit, so gut und selbst?
Ja, ich außer körperlichen Schmerzen kann ich mich nicht beklagen, aber die sind ja hausgemacht, weil ich ja gerade hier in der Renovierung bin. Also es hat mich niemand geschlagen, von daher alles fein.
Sehr gut. Ja, heute haben wir eine kleine Veränderung in der Gazette, aber nur für heute erstmal. Wir haben uns nämlich gedacht, wir bringen heute drei Produkte mit aus einem speziellen oder aus einem gewissen Haus. Oder Label, wie man so schön sagt. Ja, ein gewisses Label namens Cinestrange Extreme hat uns drei Mediabooks zugeschickt mit drei Titeln, die ganz gut in unser Repertoire passen, würde ich sagen. Egal wie die Qualität von einem Film dabei ist. Ne? Er passt ja irgendwie trotzdem hier rein, würde ich sagen.
Er passen alle drei rein und trotzdem sind alle drei sehr unterschiedlich. Von daher passt das überaus zum Antenne Traumstadt Portfolio.
Genau. Ja, und da das sehr freundlich ist, haben wir uns gedacht, werden wir doch auch jeden Film hier ausführlich vorstellen, also ausführlich im Rahmen der Gazette. Inhaltsangabe, werden ein bisschen über den Film sprechen, so ein bisschen über die Produktion, über den Regisseur und ja, von daher denke ich mal.
Und wie uns der Film gefallen hat.
Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Film, der uns beiden wohl am besten gefallen hat.
Mit Edge of the X oder Exolution, tödliche Begegnung, wie er in Deutschland hieß, oder Al Filo del Haja, wie er im spanischen Original heißt, von José Ramón Larraz.
Genau, ein spanischer Regisseur, der vor allem dadurch auffällt, dass seine Produktionen, also seine späteren Produktionen, meistens Koproduktionen mit anderen Ländern sind, in denen die Filme dann auch in der Regel spielen. Es gibt so frühe Horrorfilme von ihm oder auch Nicht-Horrorfilme, die sind dann halt auch spanische Produktionen, auch dann in Spanien gedreht worden. Aber sein Vampires von 1974 ist, meine ich, eine britisch-spanische Koproduktion und der sieht auch sehr stark nach Hammer aus.
Ich habe seit längerer Zeit seinen Simpsons bei mir auf der Liste stehen, aber noch nicht gesehen, aber nur Gutes drüber gehört.
Genau, Simpsons ist auch eine britische Koproduktion und den kann ich auch wärmstens empfehlen. Den habe ich dieses Jahr nochmal gesehen und habe auch was drüber geschrieben. Der ist sehr schön, also Leute, die auf so surreale, ruhige Psycho-Horror-Filme stehen, die werden mit Simpsons absolut zufrieden sein. Und das ist auch das Interessante bei ihm. Denn dieser Vampires, der sich so sehr, auch ich meine, auch in lesbische Gefilde begibt und auch in sehr blutige Gefilde, der ist halt ganz anders als Simpsons. Und unser Exolution hier ist doch mal wieder komplett anders. Also hier sieht man halt wirklich, dass Larraz auf das US-Slasher-Publikum abzielt. Oder auf das Publikum, was den US-Slasher zu dieser Zeit immer noch nicht satt hat, könnte man sagen, weil 88 ist natürlich ein später Beitrag in diesem Subgenre. Aber ich würde sagen, es gab 88 weitaus schlechtere Filme zu diesem Thema.
Absolut, absolut. Ich kannte den Film bis jetzt zur jetzigen Sichtung nicht. Ich hatte den Arrow-Release aus England auf dem Bildschirm, habe aber immer aus nicht näher definierbaren Gründen gedacht, irgendwie so, na, ne, hier und da, und den auch beim Sale irgendwie links liegen lassen. Und jetzt, ja, als Yassid, vielen lieben Dank auch nochmal für die nette Zusendung.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Als er uns dann die Mediabooks zugesendet hat, den Film zum ersten Mal gesehen und ich meine, 80er, das ist genau mein Ding, aber 88, da geht's schon eigentlich steil bergab und ich habe dem Film viel, viel früher verordnet, also vom ganzen Style her, ne, und auch gar nicht irgendwie als eine spanische Produktion. Ich meine, gut, der spielt in Amerika, die haben irgendwie amerikanische Kennzeichen, das ist natürlich alles auch mit 99%iger Sicherheit vor Ort gedreht. Ich habe jetzt nicht diesbezüglich recherchiert, aber von der gesamten Atmosphäre des Films war ich ziemlich happy.
Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass es Kalifornien sein könnte oder sein wird. Und das ist auch das Tolle daran. Wir haben halt hier so ein Blockhütten-Setting. Und das hat mich sehr stark an Freitag der 13. erinnert. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen Indianerkultur mit drin, was mich dann an so Filme wie Die Prophezeiung erinnert hat. Und der Killer, um den es geht, sieht natürlich sehr stark nach Michael Myers aus. Aufgrund seiner Latexmaske, seiner weißen. Aber wir können ja mal reinschalten in die Handlung, damit der Hörer auch mal hier weiß, um was es überhaupt geht. Ein Computer-Nerd jagt gemeinsam mit seiner Freundin einen Killer, der in einem abgelegenen Nest zwischen Bäumen, Bergen und Seen fröhlich seinem blutigen Hobby frönt. Doch wer ist der Killer hinter der weißen Maske? Ja, was nach nicht viel klingt, ist, ich sag mal so im Großen und Ganzen, ist dieser Film im Grunde ja auch nichts Besonderes. Ja? Er zeichnet sich aber auf jeden Fall in der durchaus, dass er sich sehr viel Mühe gibt, also dass er sehr stylisch ist, der ist gut ausgeleuchtet, der hat einen sehr guten Score, nicht immer, manchmal ist er tatsächlich auch das Gegenteil von gut oder ist so ein bisschen nervig, wenn es in so Songgefilde geht, aber
da muss ich dir widersprechen. Ja. Ich zum Beispiel, wenn diese Country-mäßigen Songs kommen, ich habe mich da genau das, was ich zu Beginn sagte.
Ja.
Da leuchten bei mir alle Glocken auf. Okay, okay, da ist es super. Das ist 80er pur. Das hat mir auch in Mutilator, an dem mich der Film auch zum Teil erinnert hat.
Also, ja. Und Mutilator war von 84, meine ich, ne, oder 85 und sah weitaus schlechter aus, so von dem, ja, vom Können des Regisseurs her, ne? Also da ist dieser Film hier schon auf jeden Fall eine Nummer besser. Aber ja, der hat gewisse Parallele, vor allem auch die Härte, ne? Ist so ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz so schlimm. Hat
mich überrascht tatsächlich.
Genau, und der Score, um das noch zu sagen, ist von Javier Elorrieta. Und ich finde, gerade in den spannenden Parts ist dieser Score sehr, sehr gut. Also das ist ein richtig cooler Soundteppich. Aber gut, naja, wenn du sagst, du magst auch die Country-Musik, dann klar, wenn man es mag, dann findet man das sicherlich auch hier gut. Es passt ja auch eigentlich so ein bisschen zum Setting. Ne?
Also genau, also ich bin ja kein Country-Musik-Fan, also ganz weit davon entfernt. Aber ich fand einfach zur Stimmung, das war einfach passend und hat eben für kurzweilige Unterhaltung bei mir gesorgt. Und ich dachte so, oh cool, und ich hätte einfach gute Laune dadurch bekommen. Und wenn das Ziel war, haben sie alle Ziele erfüllt.
Gute Laune hat man ja hier bei diesem Film auch, ne? Also unser Pärchen, das finde ich, ist irgendwie ein ganz nettes Pärchen, dargestellt von Bart Fawkes und Christina Marie Lane, ne? Die hat mir nichts gesagt. Kennst du den Film Nachtschwärmer?
Nee.
Okay, ich auch nicht, da ist sie dabei. Ich kenne auch nicht den Future Kill, in dem Barton Fox dabei ist. Der steht aber auf meiner Liste. Und ich glaube, ich habe ihn deshalb nie gekauft, weil es nur eine DVD gibt oder sowas. Ich weiß es nicht.
Ich kenne den, aber da kann ich auch nichts mehr zu sagen, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich irgendeine Videotheken-Vergangenheit hat er bei mir, aber...
Eine Gastrolle ist interessant, da ist nämlich unser guter alter Jack Taylor, der ist dabei. Ganz kurz nur, den kennt man aus Jess Franco-Filmen und da ist mir eigentlich die Verbindung klar. Jess Franco als Spanier wird unseren Laras sicherlich kennen und irgendwo gab es eine Überschneidung, vielleicht in irgendeinem Produktionsteam und dann hat man gesagt, hier Jack Taylor ist gerade da und da, frag den mal. So, vielleicht wohnte er zu der Zeit auch in Kalifornien und war irgendwie abrufbar. Ja, wie würdest du sagen, also wo siedelst du den Film an im Rahmen der Slasher-Filme?
Boah, ansiedeln ist immer schwierig, aber
so ein Vergleich, also wo du sagst, so hier, der ist, du hattest ja eben schon gesagt.
Mutilator, ne? Wenn man schon Mutilator sagt oder so vom Universum her. Freitag 13. sagtest du ja auch schon. Das ist ein, ich finde, der sieht, wie du auch schon sagtest, unheimlich toll aus. Ich finde, die Schauspieler sind alle gut für einen Slasher-Film. Also da ist nichts, wo man irgendwie denkt, meine Herren, was sind das für eine Dumpfbirne, den sie da irgendwie vor die Kamera gezogen haben. Der ist hübsch fotografiert. Der hat einen guten Score und ich finde, es ist ein wertiger Slasher. Also eigentlich das, was man in den frühen 80er öfter bekommen hat, da fügt er sich 1A ein. Mir fallen da spontan so Sachen ein wie Bloody Valentine, das ja auch in so einem kleineren Ort spielt, aber ein anderes Setting hat. Ja, also ich bin völlig neutral in die Sache herangegangen und ich bin sehr glücklich da rausgegangen.
Mhm. Ja. Genau, fotografiert wurde der Film im Übrigen von Tote Trenas. Der hat den sehr schönen Alien Predator von 86 gedreht. Auch ein Film, der ist auch in Spanien gedreht worden. hat auch eine sehr schöne Naturkulisse und hat auch das mit dem Licht sehr schön. Also ich finde hier ist wirklich, also der Film sieht sehr wertig aus, auch wenn ich den jetzt inhaltlich manchmal so ein bisschen holprig finde und manchmal auch so ein bisschen kitschig aufgrund dieses Liebesgesäusel hier. Na, da gibt es so ein paar unschöne Dinge, aber so grundsätzlich finde ich, ist es so ein, ja, der geht so ein bisschen übers Mittelfeld hinaus.
Und nochmal, was mir eben eingefallen ist, teilweise hat er mich an Rambo 1 erinnert, von der Stadt her, vom Gelände her. Ja. Aber was ich wirklich gut fand, ist, dass er, also mir ja klar, irgendwann, also der Plot-Twist in Anführungsstrichen am Ende kommt jetzt nicht überraschend, aber er ist trotzdem über die gesamte Laufzeit von 1,5 Stunden ganz gut gemacht. Mhm. Also ich hatte jetzt irgendwie nicht nach einer Dreiviertelstunde das Gefühl, aha, es ist es. Und er hat ein paar richtig tolle Szenen. Diese Unwetter-Szenen mit diesem Schweinestall, ne?
Ja.
Wo auch diese eine, als zuerst wird er dieses eine Schwein ja geköpft und nachher kommt er noch mal wieder. Kommt erst noch mal wieder. Ich will nicht spoilern. Optisch ist es alles fein. Also ich habe Spaß gehabt. Ich kann auch nicht so arg. Also man muss es ja immer im Kontext zu seiner Zeit sehen, ne? Mhm. Wenn man diesen Film jetzt im Kontext der 80er Jahre sieht und ich fange jetzt hier an irgendwie Edge of the Axe Exolution zu kritisieren, dann kann ich bei 800 oder mindestens 100 anderen weitermachen. Von daher lasse ich das mal lieber.
Ja, was ich noch sagen wollte, das hatten wir eben so ein bisschen mal kurz angeschnitten. Der Film ist relativ, also der ist jetzt nicht so brutal, weil er hier eine Szene nach der anderen reindeutet oder einen irgendwie krasses Gekröse zeigt das nicht, aber er konzentriert sich auf diese Axt als Tatwaffe, so eine Feuerwehraxt. Und die gibt es zweimal sehr, sehr grob irgendwie, wie diese auf so einen Körper niederschlägt und dabei einen offensichtlich nicht so direkt trifft, aber aufgrund des Gewichtes schon irgendwie dieser Schmerz vermittelt wird. Also das war sehr grob, das sah sehr realistisch aus so, weil wenn du einem irgendwie eine Axt auf den Rücken schlagen würdest, wo du das noch nie in deinem Leben getan hast, dann glaube ich auch nicht unbedingt, dass der erste Schlag direkt irgendwie die Rippen bricht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es sieht halt hier so aus.
Ich würde es gar nicht wissen.
Ja, natürlich nicht, aber hier hatte ich diesen Gedanken, hier kam wirklich die Frage in mir auf, weil das so realistisch aussah.
Ja. Ja.
Aber naja, vielleicht bekommt man ja auch noch die Erklärung am Ende, wer weiß.
Ansonsten muss man ganz klar sagen, dass die Blu-ray, die ja von CineStrange Extreme rausgebracht worden ist, wirklich gut aussieht. Ich hatte den Vergleich zur Arrow Video Blu-ray. Ich denke, es ist das gleiche Master. Ich hatte erst so tatsächlich, weil es so gut aussah, den Gedanken, dass da irgendwie einer mit einem Filter rumgefuscht hat. Man hat aber immer noch gutes Filmkorn da. Ist, glaube ich, ein sauberes Master gewesen einfach. Ja, sah gut aus, fand ich.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier das Mediabook mit Cover C. Ich glaube, ganze 3 Mediabooks gibt es zur Auswahl. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welches Artwork das ist. Es ist auf jeden Fall ein schönes Mediabook. Das ist sehr stabil, sehr ordentlich. Wir haben hier auch ein 24-seitiges Booklet. Exolution, eine Analyse von Harald Mühlbeier. Und wir haben 3 Interviews, unter anderem auch eins mit Barton Falk, also unserem Darsteller, unserem Hauptdarsteller. Der ist natürlich jetzt gut in die Jahre gekommen und erzählt so ein bisschen über seine Zeit. Und ja, ich glaube, dem hat das alles sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, er gefällt sich selbst auch sehr, sehr gut. Kann man mal reinhören, ist ein komischer Typ. Ich habe ihn davor nie wieder gesehen, bewusst halt. Aber ja, er sieht auf jeden Fall sehr erholt aus, um das mal so zu sagen. So. Dann haben wir noch ein Musikvideo, Axe of the Edge von Ghetto Ghouls. Wir haben eine Bildergalerie und einen alternativen deutschen Vorspann und den Trailer. Ja, das war so ein Film, den habe ich tatsächlich in meiner Jugend immer sehen wollen, aufgrund des Covers, weil mich das so an Michael Myers erinnert hat. Aber es gab keine Videothek, die diesen Film hatte.
Ich habe den nie auf dem Bildschirm gehabt, tatsächlich. Mir kam der tatsächlich erst unter, als vor, ich weiß nicht, 3, 4 Jahren Arrow Video den dann irgendwie angekündigt hat und gebracht hat.
Genau, da habe ich mir den auch bestellt und dann habe ich mir endlich mal diese Lücke geschlossen, weil ich halt, wie gesagt, von Laras diese beiden anderen Filme auch kannte. Deshalb war ich da auf jeden Fall doppelt interessiert. Und da gibt es auch noch einige andere Sachen von dem Mann, die dringend mal irgendwie ausgebuddelt werden müssten. Das Problem ist nur, ich glaube, es hat nie eine deutsche Auswertung gegeben, was die Sache wieder problematischer macht, weil die Deutschen hier, die mögen ja Untertitel ungern lesen. aber vielleicht kommt ja mal was im Ausland. Mal Symptoms ist ja auch so ein Film, der ist hier nie angekommen, deshalb wird er vermutlich auch hier nie ankommen, aber man kann ja bei den Briten mal vorbeigucken. Okay, wollen wir von dem Spanier José Ramón Larraz zu unserem Italiener Bruno Mattei schippern. Ist ja nicht weit entfernt.
Ja, ist nicht so weit entfernt. Ja, genau, das zweite Mediabook von CineStrange Extreme, was wir beide uns angeschaut haben, oder der zweite Film aus der Dreierreihe ist Born to Win, in der Hölle des Dschungels, Originaltitel Nato per Combattere von, ja, eben von Björn erwähnten Bruno Mattei, dem Vielfilmer, sagt man, glaube ich, und auch, ja, Zusammenklauer, könnte man ihn auch nennen.
Ja.
Ach du, ey, Born to Win hat eigentlich so vom auf dem Papier alle Zutaten, die mich anfixen. Ich als Kind der Videothek, also sprich 76er Baujahr, 6,5, knapp 7 Jahre älteren Bruder, hab all diese Vietnam-Dinger damals als junger Bub oder als Heranwachsender oder auch dazwischen mitgenommen. Also sprich all die Rambo 2s, Rambo 3, nee, Rambo 3 war ja Afghanistan, aber Missing in Action mit Chuck Norris, dann gab es noch diese hier, der Leopard, da war, glaube ich, Lewis Collins und, glaube ich, auch Kinski bei und wie sie alle heißen. Von daher dachte ich so, Born to Win, geil. Ein Plakat, Cover auch geil, was mich damals in der Bibliothek sofort abgeholt hätte. Von daher habe ich den mit großer Vorfreude in den Player geschoben. Aber gut, worum geht's bei Born to Win? Hier geht's um den Vietnam-Kriegsveteran Sam Wood und der ist so ein Überlebender von einem brutalen Gefangenenlager, wo er gefoltert wurde und irgendwann eben, also so ganz, ganz verkürzt gesagt, muss er eben zurück. Vielleicht magst du mal was zu Born to Win sagen, bevor ich loslede.
Also, ich könnte ja mal grundsätzlich was zu Bruno Mattei sagen, denn das ist vielleicht ganz wichtig,
das ist sehr
zum
gut
Einsortieren.
Weil ich, ne, ja gar nicht so sehr der Bruno Mattei-Filmografie so drin bin. Bei denen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, du.
Genau, also ich sag mal so, ich kenne von Bruno Mattei einige Filme und da ist das auch ganz interessant, denn Bruno Mattei hat halt da auch so ein bisschen das, was auch so ein Joe D'Amato hat oder auch so ein Jess Franco hat. Die haben halt immer mal wieder bessere Filme oder auch mal totale Katastrophen. Und es ist auch da natürlich abhängig davon, wann die Filme entstanden sind. Also mit 89 sind wir hier natürlich in einer Zeit, wo das italienische Kino im Grunde schon fast tot war. Die Produktion selbst von Fulci und so waren zu dieser Zeit ja schon eher minderwertiger Natur. Und so hatte man eigentlich nur so ein Argento und Zoavi oder so kleinere Leute, die da noch abgeliefert haben. Und so ein Mattei hat halt nie so groß die Qualität gehabt, weil er halt immer mit wenig Geld Filme gedreht hat, die dann wirklich sehr, sehr viel Geld eingespielt haben. Und er hat sich wie viele andere auch an die großen Erfolge gekettet von den Strömungen. Also wie jetzt ein Fulci letztlich irgendwie auch auf Romero reagiert hat, so hat dann hier ein Mattei mit Hölle der lebenden Toten auf beide reagiert. Also du hast auf jeden Fall hier einen Dorn, den kopiert er ja fast in den ersten 15 Minuten 1:1. Selbst die gleichen Klamotten, nur ein anderer Blauton an den Kampfeinsatzroben, glaube ich. Goblin Score wird gnadenlos kopiert und dann geht's ja nachher so in so eine Dschungelkulisse und dann sind wir ja auf jeden Fall eher bei Voodoo und bei der Kannibalenwelle, die zu dieser Zeit ja auch parallel lief. Also das ist bei Hölle der lebenden Toten ganz klar und den kennst du ja sicherlich auch. Ne? Also
das ist so einer der Mattei, die ich mag.
Ja, der ist ja auch super. Also das wäre auch der Mattei, den mir erstmal immer aufploppen würde und den meisten wahrscheinlich. Mir kommt aber auch immer der wunderbare Sexmondo Libidomania, alle ab dieser Welt in den Sinn.
Nie gesehen und ich glaube auch nicht mein Ding.
Ja, aber der war sehr schön, den durfte ich hier erstmal im Kino sehen, im Rahmen einer Präsentation, die dann quasi die DVD anteaserte. Das ist halt im Grunde so ein Nummernrevue-artiges Pseudo-Dokumentarfilmchen über irgendwelche sexuellen Ausschweifungen aus allen Herren Ländern. Da gibt es auch so ein paar Szenen, die er dann in Hölle der lebenden Tod nochmal auftauchen lässt, wenn man diese komischen Kannibalen mit so Kokosnusshelmen sieht. Also die kommen irgendwie aus Libidomania oder die waren da auch schon von irgendwoher geklaut. Ich weiß es nicht. Also Bruno Mattei klaut auch wirklich entweder bei sich selber oder ganz dreist auch bei anderen, manchmal auch nur für ein paar Sekunden. Ich habe es selber noch nie ausmachen können, aber man sagt halt, dass er halt wirklich auch so Explosionen aus anderen Filmen herausschneidet und die bei sich selber reinmacht. Ich werde sicherlich was davon haben. Das müsste ich mal mit der Lupe untersuchen. Aber ich glaube,
das ist auf jeden Fall sehr budgetfreundlich.
Ja, sehr budgetfreundlich und halt auch irgendwie zu dieser Zeit in Italien einfach auch machbar, ne? So, da hat man es gemacht. Ja, ein ziemlich erstaunlich harter Teufelsnonnen-Horrorfilm ist die Azrael. Den hatte ich lange Zeit nie auf dem Schirm. Der ist dann irgendwann im Ausland erschienen und auch nur im Ausland, denn auch dieser Film ist nie hier erschienen, mit unserer Franca Stoppi aus Bujormega, die hier eine der Teufelsnonnen spielt. Der ist sehr räudig, der ist sehr atmosphärisch und ich würde sogar sagen, dass dieser Film handwerklich der beste Bruno Mattei-Film ist, den ich bisher gesehen habe.
Ist auch tatsächlich, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, habe ich ihn gar nicht Mattei aufgrund der Qualität zugeordnet. Wirklich super Film.
Genau, und das ist halt auch immer so ein Ding, wir haben ja bei Bruno Mattei meistens auch immer Claudio Fragasso dabei. Also eigentlich muss man den Namen immer direkt mit erwähnen, weil die beiden Compagnons halt viele ihrer Filme gemeinsam gemacht haben. Weniger in der Regie, aber Claudio Fragasso hat irgendwie das Drehbuch
auch
geschrieben.
Hier, ne?
Oder
auch genau auch hier ist Claudio Fragasso als Drehbuchautor dabei.
Ja. Genau, also die beiden waren eine Zeit lang untrennbar. Ich glaube, die hatten auch mal so ein bisschen Krieg oder so. Aber also vor allem Claudio Fragasso ist dann auch seinen eigenen Weg als Regisseur gegangen. Während Mattei ja auch noch bis in die 2000er hat er noch weiter Müll gedreht. Also ich habe so ein paar Sachen, ich glaube die letzten beiden Filme, das sind so Zombie-Teile. Also das ist so, du hast wirklich das Gefühl, man hätte jetzt irgendwie bei Verbotene Liebe auf einmal gedacht, ach, es ist Halloween, wir machen mal ein Zombie-Special. So sieht es aus, von der Kamera, von den Darstellern, also das ist wirklich, geht gar nicht.
Der letzte Film von Mattei war 2007 und war auch ein Zombie-Film. Ja, und da hat er aber schon, genau, unter der Regie, das ist glaube ich hier auch, sein Pseudonym Vincent Dorn.
Genau, ja. Ich vermute mal, Mattei war da schon zur Hälfte tot und hat es einfach nicht glauben wollen. Er hat weitergedreht. Ja, Riffs 3, hier nur Riffs 3, die Ratten von Manhattan. Also ist eigentlich mitnichten der dritte Teil der Riffs-Trilogie, von denen wir den ersten Mal hier besprochen haben. Hier haben wir so einen Endzeit-Ratten-Horror, der sehr, sehr lustig ist. Also der macht schon großen Spaß, spielt die ganze Zeit irgendwie so einem Abrisshaus in New York, also im Studio. Und dann ist man dann nachher irgendwie mal oberirdisch und dann kommt es dann zum Knaller. Also der ist immer wieder lustig, muss man sagen. Ja, und dann hat er halt dann in den 80ern, also so in den Mitte bis späten 80ern, dann auf einmal das Action-Kino so für sich gewonnen. Und dann kam sowas wie Cobra Force 87, Der Kampfgigant 87, sogar mit Donald Pleasence. Und zeitlich völlig aus dem Rahmen im gleichen Jahr hat er dann zwei Italo-Western gedreht. Also späte Italo-Western. Der weiße Apache und Scalps, sie kämpft wie ein Mann, aber dazu gleich dann nochmal mehr. Also wie gesagt, er ist irgendwie überall mal zu Hause gewesen in sämtlichen Genres, aber hat sich vor allem immer an große Erfolge gekettet. Es kamen dann nachher sowas wie Terminator, Predator, Robocop, so Mixe, wo man die Filme ganz klar ersichtlich herauspicken konnte. Aber die Qualität war halt in der Regel sehr, sehr schlecht. Es war hölzerne Action, schlechte Darsteller. Es funktioniert in der Regel als Partyfilm, ja, aber manchmal auch das nicht. Und das bringt mich jetzt auch wieder zu Born to Win zurück.
Ja, Born to Win. Boah, ich hatte arg Herausforderungen mit dem Film. Die uns regelmäßig zuhören, wissen, ich gucke alles eigentlich in OV. In dem Fall irgendwie habe ich gedacht, so alles klar, mal schauen, wie die deutsche Synchro ist, haben die angemacht und war so, oh, ich war peinlich irritiert von der Synchro. Hab gedacht, alles klar, switch mal rum zu Englischen. Aber klar, natürlich eng synchronisiert ist auch nicht besser. Aber generell, im Grunde genommen hat er alle Zutaten, um mich als 80er-Jahre-Genre-Fan von solchem Film zu unterhalten, aber unser Brent Huff als Sam Wood und auch Mary Starvin als Stephen, das, ja, wie auch immer es ausgesprochen wird, als Marilyn Kane, sind eben auch nicht wirklich gute Schauspieler. Hinzu kommt einfach, dass hier alles irgendwie auf ganz kleiner Flamme gekocht wird. Also sprich, all das, was man so von den 80er-Jahre-Kino mag, Explosionen, Action-Szenen, ist hier so immer nur am Rande zu sehen. Und wenn, also es gibt Action-Szenen, aber die sind alle eben nicht gut inszeniert. Und ich muss leider sagen, dass ich während des Films, ja, ich hatte zu kämpfen, den durchzugucken, weil der wirklich leider nicht gut inszeniert ist. Das Bild sieht super aus, da kann man auch Scene Strange Extreme nichts vorwerfen. Das ist alles fein und das macht auch Spaß für einen 80er-Jahre-Film. Also weit entfernt von irgendeiner VHS-Bibliothekenqualität. Aber der Film ist qualitativ nicht mein Ding, um es mal diplomatisch auszudrücken.
Ja, genau. Also ich hatte am Anfang noch so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest das Setting es retten könnte. Also ich hatte tatsächlich an Cut and Run denken müssen, als hier
direkt. Er hat ja alles auch, ne? Er hat ja alle Zutaten eigentlich immer braucht.
Ja, genau. Ja, also du hast halt einfach dieses Action-Ding, das ist halt grundsätzlich geil aus dieser Zeit, ne? Da muss man nicht viel für tun, wenn man es im Dschungel stattfinden lässt. Du hattest ja eben schon Beispiele genannt, ne? Wir haben dann noch sowas wie Wendekreis des Söldners oder Jäger der Apokalypse. Die sind alle weitaus früher entstanden. Und ein Rambo 2 ist ja auch erst 85 entstanden. Also sind wir ja hier auch noch später bei. Aber er reagiert hier wahrscheinlich genauso auch auf Rambo 3. Es war halt einfach ein großes Jahrzehnt der Actionfilme. Und das lief ja auch noch bis in die 90er rein, auch wenn sich der Ton da etwas geändert hat. Aber hier, wir hatten ja Cut and Run mal besprochen. Der ist ja, der findet ja auch da in diesen Sümpfen statt, wo wir hier unseren Barryman haben, der da rumschwimmt und da dieses Massaker in diesen Holzhütten stattfinden lässt. Und das ist halt hier irgendwie auch, dass man denkt so, oh, das sieht interessant aus. Und dann wird aber alles sofort zusammengeschmettert, wenn hier unsere Mary Steven in dieses Holzding da reingeht, diese Holzbar und mit diesem Brett Huff als diesen C-Indiana Jones da mit dieser Schlange spielen
hart, sehen. Oder? Ja, ich meine, mit der Schlange fand ich auch ganz geil, ne? Also ich dachte so, oh, eine echte Schlange und nicht irgendwie so ein Plastikviech. Ja, und das war ganz nett gemacht. Aber dieser Typ ist so drüber.
Also dieses hart. Gesicht, also dieser Gesichtsausdruck, der 90 Minuten exakt gleich bleibt oder aber in ein verzerrtes, albernes Schreien sich mutiert. Es ist
mein Gedanke traurig. War, dagegen ist Richard Chamberlain, ja, in Quatermain, ja, ein Method Actor.
Und absolut.
Von daher.
Der tanzt durch den Film. Und der hier, der bewegt sich wie ein grober Klotz. Ja. Und das ist halt das Ding. Wir haben das einzig Positive, ist halt, wie gesagt, das Setting. Und wir haben dann halt irgendwie, wo man denkt, so, ja, sonst kann sowas halt ein Klaus Kinski aufwerten, haben wir halt hier als Ersatz Werner Pochard. Und Werner Pochard, den mag ich grundsätzlich. Und Werner Pochard hat schon oft auch bewiesen, dass er der perfekte Psychopath ist, denn was anderes kann er eigentlich gar nicht. Ja, es ist einfach entweder ein Arschlochtyp, so, oder er ist halt dieser Psychopathentyp wie ein Mosquito der Schänder. Aber hier ist er dann der Österreicher, der auch im realen Leben war, ja, okay, und ist dann quasi der Anführer von so ein paar Vietcong, die wie so Idioten immer neben ihm stehen. Es sind auch immer 3 oder 5. Und ich glaube, von den, was waren es, 156 Toten, die der Killcount aufgezählt hat, auf der Blu-ray als Feature, sind es, glaube ich, wahrscheinlich immer auch nur diese 5 Vietnamesen, die hier sterben.
Im Kreislauf.
Es sind ja gar keine Vietnamesen. Wir sind ja hier auch auf den Philippinen, ne? Das muss man ja auch noch sagen.
Ja.
Aber das ist egal, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber Pochard ist halt einfach peinlich.
Ist kein guter Film. Aber um was Positives über den Film zu sagen, wobei die Szene auch nicht gut ausgearbeitet ist, aber ich fand die Idee mit diesem Fluss überqueren, wo dann die Minen drin sind, die fand ich überaus lustig. Und, aber die hätte man auch besser inszenieren können, definitiv. Aber da hatte ich meinen Spaß tatsächlich.
Hatten wir sowas nicht auch in dem Film Rituals, den wir hier schon mal besprochen haben, dass die durch den Fluss gegangen sind und die Person, die den Wanderern quasi irgendwie Schaden zufügen wollte, irgendwas ins Flussbett gelegt hat, wo ein anderer reingetreten ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Minengeschichten schon sehr häufig irgendwie zum Einsatz gekommen sind. Ja, und es ist ja auch effektiv. Man sieht nichts und man denkt vermutlich auch nicht dran. Aber ja, und das kann der Film ja auch nicht weiter positiv ausführen. Also wenn unser Brent Huff dann mit diesen Handgranaten auftaucht und die dann den Vietnamesen entgegenschleudert. Das geht gar nicht. Es ist auch gegen Ende, wird es noch mal schlimmer. Wir haben dann dieses Duell hier, der Held gegen den... Also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist wirklich so ein Film, bei dem ich das Problem hatte oder wo ich mich gefragt habe, könnte dieser Film tatsächlich funktionieren, wenn man den zu zweit, zu dritt, zu viert guckt und man einfach sich darüber so ein bisschen amüsiert?
Ja, definitiv.
Ja, weil alleine ist das schwierig.
Also ich kann dir sagen, wie der alleine bei mir funktioniert hat. Ich musste in zwei Teilen gucken, weil ich bei der ersten Hälfte eingebunden bin. Ich muss aber zur Verteidigung des Films sagen, dass ich den sehr spät geschaut habe. Ich habe viel gearbeitet vorher. Also von daher ist es jetzt auch kein Qualitätsmerkmal. Aber der hat mich eben auch nicht wachgehalten. Aber gut, ich kann mir auch vorstellen, dass andere Leute den abfeiern. Ja, bei mir sehe ich das nicht.
Also ich sag mal so, er hatte unfreiwillige Komik, die so einen Grad hatte, der mich eigentlich gar nicht zum Einschlafen bringen konnte. Das wäre jetzt eher lobenswert. Er hat einen Score von...
Ich weiß ja nicht, ob ich wegen dem Film eingeschlafen bin, aber...
Ja, gut, aber es gibt Filme, die haben wirklich diese Wirkung, weil einfach gefühlt wirklich nichts Interessantes passiert oder das, was passiert, einfach so, ja, so blöd und öde ist, dass man einfach dabei denkt, ja, ich kann auch die Augen zumachen, ich muss mir das jetzt nicht angucken und man ist dann in fünf Minuten weg. Aber was ich sagen will, der Score von Al Fester, das ist nochmal ein besonderer Spaß. Der ist für sich allein gesehen, würde der gar nicht schlecht sein. Aber es gibt hier Momente, wo er den Film untermalt, wo das so unfassbar unpassend ist. Und man das Gefühl hat, du siehst hier gerade die allerletzte Szene und du hast das Gefühl, der Score ist irgendwie entspringt dem Größten, was Al Fester jemals gemacht hat.
Ja, was kann man da noch hinzufügen? Also generell muss man sagen, dass es eigentlich immer gut ist, wenn sowas wie Born to Win überhaupt irgendwie einen physikalischen Release bekommt. Das zeigt, dass es Leute gibt, die ja offensichtlich den Film haben wollen. Und es ist auch immer gut. Ich meine, ansonsten hätten wir ihn nicht gesehen. Ich habe ihn vorher auch nicht gesehen.
Ja.
Immer schön zu sehen, dass sowas rauskommt, auch wenn am Ende des Tages die Erfahrung mit diesem Film eben, ja, es war eine Erfahrung, aber die ich nicht nochmal nachmachen muss.
Er ist ja auch in der richtigen Edition hier erschienen bei CineStrange Extreme. Er ist ja in dieser Bahnhofskino-Edition erschienen. Da sind einige andere Mattei-Filme auch erschienen. Die habe ich auch bisher alle gesehen.
Wie findest du die Cover? Also diese ist ja oben dann so abgeteilt, Bahnhofskino.
Mhm. Ja, das finde ich grundsätzlich sehr schön. Ich glaube, ich habe sogar mir damals auch die erste Nummer davon geholt in diesem Mediabook. Die Reihe ist ja sehr abwechslungsreich, was das Genre angeht. Die einen oder anderen habe ich mir geholt. Aber bei CineStrange ist es ja auch sehr lobenswert, dass die Sachen dann irgendwann auch als Keepcase kommen, wenn man jetzt kein Mediabook-Sammler ist oder so. Da muss man nicht so lange warten. Aber grundsätzlich sind die Mediabooks sehr wertig. Ne? Hier haben wir bei dem Film Cover A.
Stimmt.
Das ist in so einem, ja, so leicht grünlich eingefasst und hat halt einfach so ein geiles Video 80er Action-Cover, wo hier eine Schlange irgendwie gemolken wird. Also die Schlange, die wir dann ja am Anfang sehen, die da abgemolken wird. Das ist halt einfach cool, weil man im Grunde schon aufgrund der Verpackung einfach direkt dieses 80er-Jahre-Feeling bekommt.
Weißt du, welchen Film wir beide, glaube ich, haben aus der Reihe Weißquad? Dieser unfassbar schwierige, ultra geile 80er Jahre Los Angeles Film.
Ja, der ist natürlich
wie heißt er nochmal? Verdammt, der Name liegt mir auf der Zunge.
Ja, ich weiß, das ist der Psychopath, bei dem ich mal sagte, er ist wie der bösartige Bruder von David Hasselhoff.
Ja, toller Film, Weißquad. Also Weißquad sei euch allen ans Herz gelegen. Toller Film.
Ja. Ja, aber Born to Win eben nicht. Es gibt auch hier ein 24-seitiges Booklet von Nando Rohner. Es gibt eine Bildergalerie, ein alternatives Intro, einen Trailer und eine 3 Minuten längere Extended-Fassung. Allerdings ist die in SD. Ich weiß nicht genau, was da länger ist. Ich meine, da sind vor allem irgendwie so Szenenerweiterungen oder vielleicht Framecuts. Keine Ahnung. Ist ja im Grunde immer, ich mag das immer, wenn dann halt irgendwie noch so eine alternative Fassung dabei ist, die dann so ein bisschen in die Richtung geht hier, ach guck mal, hier mit diesem Streifen und diesem Gekrissel habe ich mir den Film damals vor 150 Jahren das erste Mal angeguckt.
Winghauser, Winghauser.
Ja, Wing, Wingshauser. Nee, Wing.
Winghauser. Naja, du, auf zum nächsten Film. Also nach Born to Win war ich sehr, sehr skeptisch über Scalps. Sie kämpft wie ein Mann, ebenfalls vom Bruno Mattei, deswegen überaus skeptisch. Und ich bin ja auch, das muss man sagen, der Italo- oder überhaupt Western-Fan in dieser Runde ist der Björn. Ich habe so eine, boah, ich sag mal so eine Handvoll Western, die ich liebe. Und das sind alles US-Western. Also primär Peckinpah, Wild Bunch, Pat Garrett und Bill the Kid. Long Riders von Walter Hill finde ich unfassbar toll. Und dann aus neueren Gefilden The Assassination of Jesse James bei Billy the Kid oder, ja, oder, nee, bei The Coward. James Howard, genau. Die ist irgendwie sowas. Also relativ sehr zu empfehlender, toller Neo-Western oder neuerer Western. Aber gut, darum soll es gar nicht gehen. Scalps, sie kämpft wie ein Mann von Bruno Mattei. Björn, magst du was zum Inhalt sagen?
Matt Brown, ein verbitterter Ranger, der aufgrund der Ermordung seiner Frau kein gutes Bild von Indianern hat, geht mit der jungen Indianerin Yarin auf einen Rachefeldzug gegen Colonel Connor. Der hat einst mit seinen Männern ein Massaker unter Indianern angerichtet, weil Yarins Vater die Herausgabe seiner Tochter an ihn verweigert hat. Es kommt zu einem blutigen Kampf. Ich finde es sehr interessant, dass Bruno Mattei tatsächlich 87 mit zwei Italo-Western um die Ecke kommt, bei denen ich sagen kann, also Leute, die jetzt nicht genau wissen, dass diese Filme von 87 sind, könnten vermutlich erstmal tatsächlich denken so, oh, das ist ja so zumindest früh 70er, aber eher noch so Ende der 60er. Also vor allem aber Scalps, der weiße Apache, zeigt noch so ein bisschen eher die Handschrift teilweise, was auch so die Kleidung und die Gesichter angeht, so hier könnte wirklich späte 70er oder 80er sein. Man weiß es nicht. Zu dieser Zeit sind ja in der Regel gar keine Italo-Western mehr gekommen. Fast. Hm. Es gibt halt eine, naja, so eine Art Reboot oder eine versuchte Fortsetzung, eine echte Fortsetzung von Django mit Franco Nero. Django's Rückkehr, der ist halt auch von 87 und auch wieder mit Franco Nero. Und vielleicht haben die Italiener tatsächlich da versucht, so ein kleines Italo-Western-Revival stattfinden zu lassen. Ich weiß nicht, was zu dieser Zeit im US-Kino lief, ob da vielleicht Western kamen, weil man hat das ja so, dass die Amis irgendwie so alle Jubeljahre immer einen Western dann raushauen, der dann total beliebt ist, dem dann vielleicht noch so zwei, drei andere Western folgen und dann schläft das Genre wieder. Und so könnte es ja sein, dass vielleicht 86 irgendwas kam, wo die dann dachten so, oh ey, guck mal hier, die Amis haben wieder Bock auf Cowboy und vielleicht auch der Rest der Welt. Fragen wir doch mal bei Herrn Nero nach. Keine Ahnung, ist jetzt eine Mutmaßung, weil das fällt halt völlig aus dem Rahmen.
Es kam 88, kam Young Guns, aber ich weiß nicht, ob der nicht eventuell schon früher in Amerika lief, dass dieser Western mit Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Charlie Sheen war dabei, also diese ganzen jungen People da irgendwie, Lou Diamond Phillips, glaube ich auch. Aber ja, da bin ich mir nicht sicher.
Ja, und wenn der von 87 ist, hat Mattei vielleicht schon 86 angefangen und die haben 87. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist halt aus den Filmen, die ich eben aufgelistet habe, aus den 80ern, halt deshalb so interessant, weil die sich halt auch von der Qualität her auf jeden Fall absetzen. Das liegt aber auch daran, dass wir halt hier auch ein ganz anderes Setting haben. Ne? Man ist halt einfach hier wieder in diesem bekannten, ja, Wüstensetting, wie man es von den Italo-Western her kennt. Und das kaschiert natürlich auch immer so ein bisschen das Baujahr. Die Wüste ist irgendwie immer, egal
ja,
wann.
So. Universell, ja. Egal.
So, und so ein Saloon und so eine Absteige, die, ja, die kann letztlich auch immer irgendwie sein. Interessant bei dem Film ist auf jeden Fall, dass es um Indianer geht, denn das ist ein Thema, was im Italo-Western in der Tat sehr, sehr selten vorkommt. Immer mal wieder, aber man muss es eigentlich mit der Lupe suchen. Und interessant halt vor allem, weil der weiße Apache sich diesem Thema halt auch annimmt. Das ist vermutlich aber dem Wiegenlied vom Totschlag geschuldet, der ja natürlich damals ziemlich eingeschlagen ist und auch inhaltlich von diesem Indianermassaker berichtet. Und hier geht es ja auch darum. Also wir haben hier in beiden Filmen auch so ein bisschen diese Rassismus-Thematik, aber sie ist natürlich ziemlich vordergründig, um hier eigentlich und vor allem in Scalps dann eigentlich irgendwie auch so einen relativ harten Rache, schon fast Blätterfilm zu präsentieren. Der weiße Apache ist auch hart, aber Scalps ist nochmal eine Nummer härter. Aber sag doch mal, wie dein Eindruck ist, weil wenn du dich da bei Italo-Western sowieso nicht so wohl fühlst, würde mich das interessieren, wie dieser Film auf dich gewirkt hat.
Ich habe jetzt im Rahmen unserer Besprechung eben dann den eben besprochenen Born to Win geschaut und bin mit allergrößter Skepsis an Scalps rangegangen. Und es war eben knackig warm draußen und auch abends. Und eben hier in meinem kleinen Heimkino wird es eh immer sehr schnell warm. Ich habe Fenster zu, damit ich irgendwie den Autoverkehr nicht mitbekomme oder die anderen Leute draußen. Ist immer ganz gut, wenn man einen Film in Ruhe gucken will. Und ja, habe den irgendwie abends reingeschoben und war, muss ich sagen, von der ersten Minute an in diesem Western-Setting eingebunden. Super geil, wenn dieser Kommandant da am Anfang da irgendwie aus seiner Hütte da rauskommt in dem Fort und so. Das hat Spaß gemacht. Ich fand das insgesamt im Vergleich eben zum eben erwähnten Born to Win atmosphärisch signifikant dichter. Ja, absolut hart, habe ich auch nicht erwartet tatsächlich, kenne ich eben auch nicht. Ja, jetzt sagen immer alle so, ja, die Peckinpah, irgendwie Wild Bunch ist ja hart, aber ja, dann siehst du eben irgendwelche Zeitlupen, Bluteinschüsse, aber hier fand ich das durchaus realistischer dargestellt. Ich fand Mapi Galan oder ich weiß nicht, was sie für eine Landsfrau ist, was sie für eine Nationalität hat.
Sie ist eine Spanierin, meine ich.
Wunderschön und immer noch wunderschön. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal gegoogelt, wie sie jetzt ausschaut. Holla the Wood Fairy, wie ich so schön zu sagen pflege. Also Mapi Galan oder ja, als Yarin, unfassbar. Ja. Der Film ist auch nicht so kurz, aber der konnte richtig gut unterhalten. Er ist einfach auch dieses Setting, dieses Wüsten-Setting und aber auch signifikant besser fotografiert als eben besprochener Film. Ich habe hier abends gesessen irgendwie nach der Arbeit. Ich habe mich nicht gelangweilt, das ist der große Unterschied zu Born to Win, sondern habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Der ist hart, der hat einen guten Score, der hat ein schönes Pacing und ja, und eine schöne Frau. Was will man mehr?
Ja, also ich war auch sehr begeistert, vor allem, ich bin so jemand, der ja sehr gerne auf so Felsformationen steht. Und es gibt so Italo-Western, die haben das halt wirklich drauf, sich in diesen Kulissen zu verirren, weil halt insgesamt das Setting ja auch sehr beschränkt ist in diesen Filmen.
Und aber es gibt so viel her.
Es gibt so viel her, ja? Und da spielt so viel mit und man kann so viel sehen, obwohl es eigentlich eine Farbe ist, so irgendwie so dieses grau-braun-Sepia irgendwie. Und dann gibt es hier ganz tolle, wirklich sehr, sehr atmosphärische Day-for-Night-Shots, die sich meistens irgendwie immer irgendwie so, das sieht halt einfach immer sehr künstlich aus. Oder meistens ja auf jeden Fall. Aber
ich mag das sehr.
Genau, und hier finde ich, wirkt das auch ganz toll, weil du halt hier wirklich so ein bisschen das Gefühl hast, die Sonne ist vielleicht noch nicht lange untergegangen, so das letzte Licht scheint noch in die Prärie und das macht totalen Spaß. Und ich finde auch, dass die Studiokulissen sehr gut ausgeleuchtet sind. Wenn man in Rom ist, in den Studios, dann, also wir haben hier sehr wenig Saloon und sowas alles, da verzichtet man drauf, dafür so ein bisschen Lagerfeuerromantik und mal drin in so einer Scheune. Also ich war wirklich begeistert, weil halt dieser Kontrast so hart ist. Ne? Wenn man sich wirklich erst Born to Win anguckt und dann diesen Film, dann glaubt man erstmal, man ist hier mindestens 10 bis 15 Jahre in der Zeit zurück, aber direkt mal 50% mehr Qualität drauf.
Das
ist schon faszinierend. In der gleichen Reihe, der gleiche Regisseur, 2 Jahre vorher. Ja, super, weil ich kenne halt auch dieser Kampfgigant, der ist ja auch von 87. Da hat er 4 Filme gemacht. Und die beiden Actionfilme, da kenne ich den einen von, und der ist dann tatsächlich eher wie dieser Born to Win, als dieser hier. Und diese beiden, der weiße Apache und Scalps, die kann man wirklich als Double Feature hintereinander laufen lassen. Man bekommt halt hier wirklich so einen Exploitation-Kracher ab der zweiten Hälfte. Da gibt es halt wirklich harte Sachen. Also solche Sachen, die bekommst du in der Regel halt nicht im Original, im alten Italo-Western. Im US-Western weiß ich nicht. Aber das ist schon hart hier.
Und ich
finde auch, dass Vasily Karis als Matt Brown auch ein cooler Typ ist. Ne? Also er hilft ja hier unserer Yarin. Er hat ja selber noch eine Rechnung offen. Er ist jetzt nicht der Größte. Ich habe letztens noch einen Italo-Western mit ihm gesehen. Der war sehr schlecht, der Film. Deshalb fand ich das lustig, dass er hier wieder auftaucht, weil er hat mir auch hier viel besser gefallen als in dem anderen Film. Und das war halt so ein Original, alter Italo-Western, Ende der 60er. Und was ich hier auch sehr lustig finde, ist diese Rambo 2 Pfeilbogen und Dynamit-Hommage. Weil Mattei dann hier auch nochmal sagt, so hier, ja, ein bisschen Rambo muss halt auch rein. Wenn wir hier eine Frau haben mit Pfeil und Bogen, dann darf die auch jemand zum Explodieren bringen.
Ja, also Skypes, ich war super positiv überrascht, bin da ja nicht mal neutral, sondern relativ negativ rangegangen und war umso erfreuter. 102 Minuten, also eine Stunde 42, sagt, glaube ich, die englische Laufzeit, unterhalten worden zu sein. Ja, da kommt auf jeden Fall Freude auf. Also auch die Präsentation, Mediabook ist super, Bild- und Tonqualität, gibt's auch nichts zu meckern. Sieht alles toll aus. Von daher, ja, für mich war es eine wirklich schöne Entdeckung, Skypes.
Ja, definitiv ist einer der besten Mattei-Filme, die ich kenne, tatsächlich. So von der Qualität her, von dem, wie er es präsentiert. Denn hier ist die Action halt einfach auch nicht lächerlich. Hier ist viel Action. Der Film ist ja dann ab der zweiten Hälfte ordentlich in Bewegung, wenn er in diesen Rachemodus schaltet. Und Born to Win, der ist permanent in Bewegung, aber schafft nichts, weil es so lächerlich ist. Ne? Da ist halt vor allem auch dieser große Kontrast so. Das funktioniert sehr gut. Der Score von Luigi Cerarelli, der ist auch toll. Ich finde, der ist sehr schön. Der hat mein Italo-Western-Herz irgendwie berührt. Wir haben hier von CineStrange Cover C bekommen, auch wieder in der Bahnhofskino-Edition. Wir haben auch hier wieder ein 24-seitiges Booklet, ein Blick auf Skypes wieder von Harald Mühlbeier und wir haben eine Bildergalerie und den Trailer. Ja, sehr schön. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal.
Ja.
Und ich hoffe, ihr habt hier auch so ein bisschen Spaß gehabt, dass ihr vielleicht auch das ein oder andere Produkt hier kennenlernt und es euch dann irgendwie organisiert oder halt nicht.
Ja, super geil. Mal vielen lieben Dank an alle bei CineStrange Extreme. Ich glaube, wir hatten beide eine Menge Spaß jetzt hier bei der Besprechung, auch beim Sichten der Filme. Ist eben nicht immer alles super, aber Hauptsache, man spricht sie. Und wer weiß, des einen Müll ist des anderen Gold, wie sagt man?
Irgendwie ich so. Weiß es gar nicht. Ich glaube, das irgendwie wird so verstanden, ja.
Ja. Das ist ja. Aber ist auch egal. Es gilt, die Filme zu entdecken und jeder soll sich die eigene Meinung machen. Von daher, ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, ich bin raus für heute.
Genau. Ich sage auch Servus, Goodbye und auf Wiedersehen.
Ciao.
Bis dann.